Im Mittelpunkt heißt das Thema heute. Ihr findet den Predigttext in Johannes 8, 2 bis 11. Wer mich schon hat, der könnte jetzt vielleicht vermuten, dass jetzt ein kurzer Abriss zum Johannesevangelium kommt. Das spare ich mir heute. Der Text hat nämlich reichlich wenig mit dem Johannesevangelium zu tun. Die Geschichte, und ich werde sie euch in einem Moment auch vorlesen, die gehört da nicht hin. Anhaltslos fängt Kapitel 8 an mit: Und jeder ging heim, Jesus aber ging zum Ölberg. Wer jeder ist, warum Jesus zum Ölberg geht, was da überhaupt los war, wir wissen es nicht. Denn der Text, der in unserer Version des Johannes-Evangeliums davor steht, der sagt uns das nicht, der scheint nicht zu der Stelle zu gehören. Es ist, als würde eine Seite fehlen oder als hätte jemand eine Seite dazugelegt. Am Ende unserer Stelle kommt es wieder zu einem kommentarlosen Themenwechsel, bei dem Leute auftauchen, die vorher überhaupt nicht da waren. Auch noch andere Hinweise zeigen an, dass Johannes 8, 1 bis 11 ein Fremdkörper im Evangelium ist. In vielen alten Überlieferungen steht der Text an anderer Stelle oder fehlt ganz. In manchen steht er auch in einem anderen Evangelium. Am Ende des Hauptteils des Lukas-Evangeliums, um genau zu sein. Und da passt der auch sprachlich und thematisch viel, viel besser hin. Vielleicht ist es eine Geschichte, die sich im Umfeld der Leser des Lukas-Evangeliums gebildet hat. Vielleicht stammt sie aus einer anderen Quelle und hat eine solche Wichtigkeit erlangt, dass die Redakteure des Evangeliums dachten, die muss da rein. Warum sie seit Jahrhunderten im Johannesevangelium zu finden ist, das erklärt sich vermutlich dadurch, dass sie sich hervorragend eignet, um Johannes 8, 15 und 16 zu verdeutlichen, wo Jesus sagt: Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht. Denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Das fasst sie ganz gut zusammen, unsere Stelle. Und ich lese euch jetzt mal die ganze Geschichte vor. Ihr seht sie da vorne. Früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Eindeutig kann man hier sehen, Jesus richtet nicht. Zumindest nicht so, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer es von ihm erwarten. Nicht so, wie die Gesetze der Tora es ihm vorschreiben. Und dabei sagt dieses Gesetz eigentlich ganz klar, was zu tun ist. 3. Mose 20, 10. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Und Mose 5, 22. Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er bei einer Frau schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, bei der er geschlafen hat. So sollst du das Böse aus Israel wegtun. Jesus erklärt nicht, warum er in dem Fall anders handelt. Er legt weder theologisch aus, warum das Gesetz in diesem Fall dann doch nicht gilt, noch erklärt er die Frau für unschuldig. Vielmehr scheint er sich für den Vorwurf einfach nicht zu interessieren. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Eine Handlung, die die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich ja sehr gut auskennen im Alten Testament, vielleicht daran erinnert, dass es in 2. Mose heißt, dass die Tafeln des Gesetzes, die Mose von Gott erhält, mit dem Finger Gottes geschrieben waren. Vielleicht erinnert es sie auch an Jeremia 17, wo der Name derer, die sich von Gott abwenden, in die Erde geschrieben wird. Wir wissen es nicht. Als sie jedoch Jesus weiter dazu drängen, ihnen zu antworten, da sagt er diesen berühmten Satz: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und wieder schreibt er in die Erde: Gott ist der, der das Gesetz geschrieben hat. Und ihr fallt alle darunter, sagt diese Geste. Wessen Namen werden es sein, die in die Erde geschrieben stehen? Seid ihr wirklich rein? Seid ihr diejenigen, die auf andere zeigen können und sagen, diese Person hat gesündigt, die muss bestraft werden? Ähnliche Aussagen von Jesus finden wir auch in den anderen Evangelien. Zum Beispiel Matthäus 7, 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, das wird euch zugemessen werden. Dasselbe in Lukas 6, 37. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Jesus weiß, dass keiner von den Anklägern wirklich von sich sagen kann, dass er ohne Sünde ist. Dass er nichts hat, was er für Gott und den Menschen verbergen möchte. Die Ankläger wissen das offensichtlich auch, denn sie machen sich davon, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst. Die mit den meisten Erfahrung, die vermeintlich Weisesten. Vielleicht, weil sie alt genug sind, dass sie um ihre Fehler wenigstens vor sich selbst zugegeben zu haben. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Wir haben heute eine etwas andere Sitzordnung. Ich stehe woanders, nämlich in eurer Mitte. Und darum sollte es heute gehen. Ihr sitzt in kleinen Halbkreisen, in der Mitte ist jeweils ein Stuhl, so mehr oder weniger, bei manchen jetzt auch nicht mehr. Und ich gebe euch jetzt mal einen Moment Zeit und jeder, der möchte, kann sich mal auf diesen Stuhl in die Mitte setzen. Und schauen, wie das so ist. Durfte jeder mal, der mal wollte? Noch einen Moment. So. Gibt's denn... Sollen wir noch ein bisschen Zeit machen? Oh, machen wir noch ein bisschen Zeit. So, möchte mir mal jemand erzählen, wie das war, in der Mitte zu sein? Meldet euch einfach mal, ich komme dann zu euch. Wer möchte mal erzählen, wie das so war? Keiner? Steht ihr etwa nicht gerne im Mittelpunkt?
Also... Natürlich im so kleinen Kreis spürt man nicht direkt erstmal einen Unterschied, aber man merkt schon, dass man auf alle Fälle mehr Aufmerksamkeit bekommt erstmal. Und das ist natürlich einerseits natürlich im bekannten Kreis natürlich jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich mir vorstellen würde, dass das Pharisäer sind, die mit wütenden Augen mich anstarren würden, ist das natürlich immer ein sehr einschüchterndes und natürlich auch ein bedrohendes Szenario.
Du hattest dich auch noch gemeldet?
Ja. Ja, in dem Moment, in dem man in der Mitte sitzt oder steht, wird man auch gezwungen, direkt über sich selbst kurz nachzudenken und wie man wirkt. Neben dem Negativen, was man empfinden kann, kann ich auch gut empfinden, Kraft und Energie daraus zu schöpfen, eine bestimmte Zeit in der Mitte zu sein. Aber es ist beides möglich. Ja.
Noch jemand?
Ja, also ich habe mich mal vorgewagt. Ich habe gedacht, wir sitzen hier so nett in der Runde. Und dann habe ich gedacht, komm, ich setze mich da jetzt mal hin und fand es sehr, also ich habe mich so ein bisschen erschrocken, weil auf einmal alle Augen auf mich waren. Das fand ich jetzt mal so ganz komisch. Und dann habe ich gedacht, fühle ich mich jetzt unwohl oder wohl? Also konnte ich jetzt im ersten Moment gar nicht sagen, aber ich fand es hat mich irritiert, dass mich auf einmal alle angeguckt haben. So, das war es für mich.
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Arten des in der Mitte Seins. In unserem Text finden wir drei verschiedene Arten des in der Mitte Seins. Zuerst mal haben wir Jesus, der in der Mitte sitzt oder steht, also Jesus sitzt, ich stehe, wie Jesus damals. Alles um sich herum, um ihn herum haben sich Menschen gesammelt, um ihm zuzuhören. Es ist früh morgens, sagt der Text, und alles Volk kommt, um ihn zu hören. Warum? Was bewegt die Menschen dazu, sich um Jesus zu sammeln? Er setzt sich oder steht halt und lehrt. Und das, was er sagt, es muss offenbar wichtig gewesen sein, dass es eine Menge Menschen bewegt, ihre anderen Aufgaben zu vernachlässigen und sich stattdessen in den Tempel zu begeben. Man stellt sich das mal vor. Da kommt so ein etwas abgeranzter Wanderprediger aus der Hinterpfalz, ohne theologischen Abschluss, ohne offizielles Mandat und setzt sich hier bei uns in den Gottesdienstraum, so hier hin, und fängt an zu predigen. Und auf einmal kommt ganz Mainz in Bewegung. Man drängt hier rein. Jeder will einen Platz haben, von dem er oder sie aus am besten hören und sehen kann. Habt ihr schon mal einen Stein in stilles Wasser geworfen? Und dann beobachtet, wie die Wellen sich darum herum ausbreiten. Ich finde, das ist ein schönes Bild für Gemeinde. Vor 2000 Jahren hat Jesus Menschen angestoßen, etwas zu ändern, und bis heute breiten sich die Wellen seiner Botschaft aus. Das heißt auch, wie damals, so muss heute Jesus und seine Nachricht in unserem Mittelpunkt stehen. Eine Welle, von der man nicht mehr weiß, was sie ausgelöst hat, ist nur plätscherndes Wasser. Unser Glauben gewinnt erst dann Bedeutung, wenn wir da, wo wir auf den Ursprung zurückverweisen und mit unserer Existenz bezeugen, dass es ihn gibt, so wie die Wellen bezeugen, dass es den Stein gibt. Viele von euch wissen, dass ich großer Fan der Bibel bin. Nicht nur, aber auch, weil sie mir erlaubt, mich immer wieder auf Jesus und auf Gott Vater auszurichten. Weil sie mir jedes Mal, wenn ich in meinem Kopf wieder zu viele Vorstellungen und Regeln und Gerüste aufgebaut habe, vor Augen führt, das ist nicht, worum es geht. Der Glaube an unseren Gott ist ein lebendiger Glaube. Er ist bewegtes Wasser. Er ist dynamisch. Wie eine Menschenmenge, die sich um einen Mittelpunkt sammelt. Wo jeder dabei sein kann und möchte, weil es nicht darauf ankommt, wer du bist, was du mit deinem Leben gemacht hast, was du richtig gemacht hast, was du falsch gemacht hast, sondern alles sich um den einen Punkt dreht. Den Grund unserer Versammlung. Das, was wir alle gemeinsam haben. Doch natürlich kommt es in dem Text, wie es immer mit Menschen kommt, es gibt Unruhe. Schriftgelehrte und Pharisäer drängen sich durch die Zuhörer. Die theologische und soziale Elite kommt. Und wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass die keine Fans von Jesus sind. Vielleicht sind sie eifersüchtig, weil die Menschen einfach so zu ihm kommen. Vielleicht mögen sie ihn auch nicht, weil er immer wieder an ihrem sorgfältig gebauten Gerüst von Gesetzen wackelt. Irgendwie kann ich sie verstehen. Ein dynamisches, freiheitliches Glaubenskonzept, wie Jesus es predigt, bietet auf den ersten Blick sehr wenige Sicherheiten. Es ist schön, auf jedes Problem eine klare, einfache Antwort zu haben. Einen eindeutigen Leitfaden. Sabbat, keine Arbeit, Zöllner, verachtenswert, Aussätzige, nicht anfassen. Und dann ist da dieser Jesus. Dieser Jesus, der am Sabbat Halt und Ehren ausreißt, der mit Zöllnern isst und Aussätzige berührt und heilt. Wo soll denn das hinführen? Also mal ganz ehrlich, wo sind denn da die Grenzen? Ich kann doch nicht jeden Kranken anfassen. Was, wenn ich mich anstecke? Ich muss ja auch nach mir schauen. Ich habe ja gar nicht die Zeit, mich um jeden zu kümmern. Es sind einfach zu viele. Und mit den Sündern essen, soll ich das jetzt auch etwa machen? Mit denen, die andere übers Ohr hauen, mit denen, die lügen und betrügen, mit denen, die vielleicht sogar andere umbringen? Was, wenn jemand denkt, ich sei wie die? Außerdem heißt es ja in Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wenn wir so anfangen, wo ändert das dann? Wo sind die Grenzen? Nein, lieber an dem vorgefertigten Gerüst von Gesetzen festhalten. Sonst kann ja jeder kommen. Und was, wenn wir uns mal falsch entscheiden? Wie gesagt, verstehen kann ich sie irgendwie manchmal, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Verstehen, dass Jesus ihnen Angst macht, auch wenn ich glaubenstechnisch natürlich Jesus-Anhänger bin. Also versuchen sie ihn zu diskreditieren. Vor allen Zuhörenden wollen sie deutlich machen, dieser Jesus, auf dessen Lehren solltet ihr nicht hören. Sie bringen einen klaren theologisch-juristischen Fall mit. Eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Das mosaische Gesetz lässt da, wie gesagt, keinen Spielraum zu. Nur die Todesstrafe. Wir erfahren quasi nichts über diese Frau und ihre Umstände. Wir wissen nicht, wie alt sie ist. Wir wissen nicht, ob sie arm oder reich ist. Wir wissen nicht, wo derjenige ist, mit dem sie erwischt wurde. Es geht nicht um sie. Sie ist eine Spielfigur, die Schriftgelehrten und Pharisäer gegen Jesus ins Feld führen. Sie wird in den Mittelpunkt gestellt und niemand sieht sie. Alle schauen auf sie und trotzdem interessiert sich niemand für sie. Sie hat keinen Namen, keine Gedanken, keine Aktion, keine Stimme. Alles, was sie ist, ist Ehebrecherin. Ein Label für ein ganzes Leben. Habt ihr schon mal auf die Weise im Mittelpunkt gestanden? Seid ihr auf die Weise schon mal entmenschlicht worden? Reduziert auf eine Sache, verurteilt von allen um euch, ungeschützt und auf dem Präsentierteller. und trotzdem ungesehen. Habt ihr schon mal jemanden auf diese Weise in den Mittelpunkt gestellt? Habt ihr schon mal mitgemacht beim Fingerzeigen? Beim Instrumentalisieren von Menschen? Diese zweite Art des im Mittelpunkt Stehens, die uns der Text aufzeigt, ist eine furchtbare. Und Jesus lässt sich nicht darauf ein. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, sagt er. Wir lassen das Sie gerne weg. Aber ich finde das wichtig. Es bringt den Fokus zum ersten Mal auf die Frau. Eine Person, die Jesus hier unmittelbar mit den anderen gleichsetzt. Eine Person, die Jesus aus dem Mittelpunkt nimmt, indem er ihre Ankläger in den Mittelpunkt stellt. Ihr eigenes Verfehlen für sie sichtbar macht. Und sie alle, ohne Ausnahme, gehen. Niemand kann ehrlich sagen, dass nicht doch irgendwo Sünde ist. Trennung von Gott. Allen, die noch nicht den Schwarzbrot-Podcast gehört haben, kann ich das sehr empfehlen. Berti und Mattes haben sich da diesen Monat mit dem Begriff Sünde auseinandergesetzt und wieso der so oft falsch verstanden wird. Und während diesem Werbeblock hatten jetzt alle Zeit zu gehen. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Welche Mitte denn? Mit zwei Personen, da kann man höchstens in der Linie stehen, so nebeneinander oder gegenüber. Das wurde mal in einem Uniseminar von mir gesagt, als wir über genau diese Geschichte gesprochen haben. Heute sage ich euch aber, selbst wenn wir alle weggehen und du bleibst alleine hier, stehst du immer noch in der Mitte. Die Frau, hat mein Dozent damals gesagt, steht zwischen Jesus und Gott. Ich behaupte, jeder von uns tut das auch. Das ist ein ganz anderes in der Mitte stehen. Keins, das uns be- und verurteilt, sondern eins, das uns ansieht und sich nicht für Label und Kleidung und sozialen Stand und Skandal interessiert, sondern uns wahrnimmt, so wie wir sind. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Zum ersten Mal in diesem Text tut die Frau etwas. Zum ersten Mal wird ihr überhaupt die Möglichkeit dazu gegeben, etwas zu tun. Vorher war sie nur eine Schachfigur. Mit dem Label Ehebrecherin. Jetzt spricht Jesus sie an. Sie begegnen sich. Sie schauen sich in die Augen. Und die Frau erfährt Gott. Ihre Schuld, ihr Label, der Ehebruch wird gar nicht mehr angesprochen. Weder entschuldigt sie sich, noch versucht sie sich zu rechtfertigen. Jesus fordert kein Schuldbekenntnis von ihr oder das Versprechen, dass sie es nie wieder tut. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr, ist alles, was er zu ihr sagt. Sünde ist die Trennung von Gott. Positiv formuliert könnte man sagen, geh hin und bleibe bei Gott. Bleibe bei mir, bleibe in der Mitte. Und das wünsche ich euch allen.